Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Holstein 1:1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. In dieser Woche nach dem Bielefeld-Spiel vor der Länderspielpause Holstein 1:1 und Niklas mal 2. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mir gegenüber mein Kollege Niklas Heiden. Ich grüße dich.
Moin Moin.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Holstein geht mit der nächsten Niederlage in die Länderspielpause nach dem 2:3 gegen den HSV. Ein relativ ähnlicher Spielverlauf auf der Bielefelder Alm. Am Ende 2:4. Drei sieglose Spiele in Folge. Ordentlicher Start, aber hätte jetzt ein bisschen besser weitergehen können, ne?
Ja, definitiv. Ich glaube, das hat man sich bei Holstein auch alles anders vorgestellt. Gerade nach dem Sieg zu Hause gegen Sandhausen. Wo die Mannschaft doch viele Dinge wieder deutlich besser gemacht hat im Verhältnis zum 2:7 in Paderborn. Und das ist natürlich jetzt nicht nur ergebnistechnisch gesehen, sondern auch sportlich in einigen Aspekten ein deutlicher Rückschritt wieder gewesen. Und damit kann man aus Holstein-Sicht nicht zufrieden sein.
Das stimmt. Gleichzeitig hat man ein bisschen Zeit zu arbeiten mit einem spielfreien Wochenende und Arbeit gibt's genug, ne? Also
definitiv.
Das Spiel ist gefällig. Zwischen den Strafräumen sieht gut aus. Holstein war spielerisch überlegen, aber in beiden Strafräumen fehlte dann die Konsequenz. Sowohl hinten in den entscheidenden Abwehrsituationen, fängt gleich nach 18 Sekunden an.
Ja, eigentlich unfassbar, dass in der zweiten Liga in der Art und Weise so ein Tor fallen kann. Ich meine, es ist bekannt, dass Holstein den Anstoß immer so spielt, lang nach außen, so dass man den so katastrophal dann ausführt und auch überhaupt gar nicht wach aus der Kabine kommt, ist dann natürlich einfach schlecht. So, und das muss man auch deutlich so sagen. Und auch wie das dann in der Mitte verteidigt wird, ist auch halbherzig. Und ich glaube, das ist das, was Holstein sich im Moment vorwerfen muss, dass sie halt nicht konsequent sind. Sie sind nicht konsequent am Mann, sie sind nicht konsequent am Ball, sie sind nicht konsequent in den Zweikämpfen. Und daraus resultiert dann am Ende natürlich, dass man nicht das Gefühl hat, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, jedenfalls in allen Bereichen des Spiels, die will, die unbedingt kämpft, die sich in jeden Ball reinwirft. Und das ist nun mal in der zweiten Liga das Nonplusultra. Dann gewinnst du Spiele, wenn du so reingehst. Und das hat Holstein schon bewiesen Anfang der Saison. Mhm. Aber wenn du es halt nicht machst, dann kriegst du halt hinten die Hucke voll.
Das stimmt, wobei die Mentalität ja stimmt. Also das ist nach dem Rückstand, gibt Holstein sich nicht auf.
Das
nur
stimmt.
Oder immer mal wieder einem Rückstand leer zu laufen und dann zum zweiten Mal in Folge einem 0:3, da ist ja auch die Kraft der Moral irgendwann endlich.
Ne? Definitiv, obwohl ich finde, dass man da unterscheiden muss zwischen der Moral und dieser Galligkeit auf dem Platz. Also du kannst eine gute Moral beweisen und das haben sie ja jetzt jede Woche auch quasi gemacht aus der Not heraus. Aber mir fehlt trotzdem dieses Entscheidende auf dem Platz, dieser unbedingte Wille. Davon sprach Luis Holpi jetzt auch diese Woche mit uns. Er sagt, da muss das knallen. So, das muss im Training auf die Socken geben. Wir müssen uns gegenseitig auch mal treten. Dann können wir uns auch mal ankacken gegeneinander. Und nach dem Training müssen wir uns aber die Hand geben. Wir brauchen diese Intensität im Training. Und ich finde, das hat man auch deutlich gemerkt in den letzten Spielen. Holstein fehlt so ein bisschen dieser extreme Leader auf dem Platz, ne, der verbal vorangeht, der die Jungs mitreißt. Hauke Wahl ist sehr damit beschäftigt und ich finde, ihm kann man das auch kaum vorwerfen, die Defensive zusammenzuhalten, da Stabilität reinzubringen, die Leute zu organisieren, was durchaus schon immer mal wieder schwierig ist, wie wir bei dem ein oder anderen Gegentor gesehen haben. Und ich glaube, da wird ein Luis Holpi jetzt nach der Länderspielpause Holstein extrem gut tun, der wieder Organisation mit auf den Platz bringt und klare Ansagen macht.
Der jetzt in Bielefeld das erste Mal wieder im Kader stand.
Richtig,
nach kleiner, ich glaube, 7-minütiger Meniskus-OP, arthroskopischer Eingriff.
Ja, genau.
Jetzt das erste Mal wieder im Spieltagskader und jetzt mit noch einer Woche mehr Pause dann wieder eher ein Kandidat für die erste Elf.
Hundertprozentig, ja. Also das ist auch sein eigener Anspruch. Ich habe ja nun gerade mit ihm gesprochen und er sagte, da müssen wir jetzt ran, da müssen wir rein. Er bringt diese Lautstärke mit auf den Platz, die Holstein im Moment fehlt. Er sprach selber davon, dass Holstein viele sehr introvertierte Spieler hat und dass sie halt dann auch diese 3-4 Leute brauchen, die dann Lautstärke auf den Platz bringen. Und ich glaube, das wird man schon am Donnerstag im Testspiel sehen, dass das Holstein wieder richtig gut tut, dass da Lautstärke ist, dass da einer ist, der organisiert. Und mit sich dann auf Rostock, die ja nun ohnehin nicht dafür bekannt sind, dass sie jetzt so filigran Fußball spielen und keine Zweikämpfe bestreiten, wird das umso wichtiger sein.
Das stimmt. Du hast bei Holstein, wir denken zum Beispiel an Alex Mühling, der überhaupt kein Lautsprecher ist, in den vergangenen Jahren, ja, aber immer dann mit Leistungen vorangegangen ist und so seine Mitspieler gezogen hat.
Ja.
Das ist in dieser Saison noch nicht so richtig der Fall. Er hat in der zweiten Halbzeit aufgedreht, beziehungsweise nach dem 0-3, das ja noch
es wurde besser.
Zwei Minuten gedauert hat, glaube ich. Also deutlich länger als in der ersten Halbzeit
jedenfalls. Das stimmt.
Wurde deutlich besser, aber es ist halt keiner, der seine Nebenleute in Position schreit.
Ne? Genau, also dafür ist dieser Kader auch nicht ausgelegt. Also das ist keine Mannschaft, wo jetzt 10 Leute auf dem Platz die ganze Zeit rumschreien und der Torwart hinten auch nochmal seinen Senf dazu gibt. Ich glaube, das ist auch bewusst so gewählt. Aber wenn dir dann natürlich diese Spieler wegbrechen, die diese Lautstärke auf den Platz bringen, dann wird's dann schon irgendwann schwierig. So, weil dann hast du gar keine Lautstärke mehr auf dem Platz, dann wird's halt wirklich extrem ruhig. Und das deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem Gefühl, was man nach den Spielen irgendwie so hatte, dass alle so ein bisschen, ja, war jetzt gar nicht so schlecht, aber gewonnen haben wir halt trotzdem nicht. Und es ist halt immer, es ist nie konkret und da kann man sich, glaube ich, schon erhoffen, dass jetzt mit der Rückkehr von Luis Holpi da auf dem Platz auch wieder mehr kommuniziert wird.
Entzündete sich am Ende viel Kritik an einer Szene im Bielefelder Strafraum kurz vor Schluss, wo Finn Bartels im Duell mit Manuel Prietl zu Boden geht. In der Realgeschwindigkeit war so mein Eindruck so, oh, da müssen wir nochmal drauf gucken. Und dann wurde drauf geguckt beim Pay-TV-Sender Sky, denn der Schiedsrichter Arne Arning hat sich dazu entschieden, sich das nicht nochmal anzugucken. Gab wahrscheinlich Kommunikation mit dem berühmten Kölner Keller.
Ich hoffe mal, dass es Kommunikation gab.
Das hoffen wir, zumindest also. Das. Wenn man sich's anguckt, wir haben das ja auch in der Printzeitung und im E-Paper konnte man das ja hervorragend sehen, das Bild, wo der Arm wirklich so komplett um Bartels Hals gelegt ist. Hätte eigentlich schon 11 Meter geben müssen, ne?
Ja, ich finde allerdings auch, dass Bartels extrem leicht fällt. Also und da schließt sich dann für mich wieder dieser Kreis mit diesem unbedingten Willen und diesem unbedingten Wollen. Also er will eher den Elfmeter ziehen und fällt eher, anstatt doch nochmal 100% zu sagen, okay, ich schieße jetzt aufs Tor. Ne? Und dann kommt hinzu, dass er natürlich auch relativ theatralisch fällt. So, also ja, es ist, glaube ich, so eine kann, aber muss nicht Entscheidung, so ein 50-50-Ding. Insgesamt hat sich ja Holstein ohnehin nach Spielende über die Kommunikationsweise und das Auftreten von Arne Arning sehr mokiert, was ich auch durchaus verstehen kann, denn Thomas Dehne sagte beispielsweise, wenn man ihn angesprochen hat, hat er sich weggedreht und hat ihn überhaupt nicht interessiert und hat gar nicht darauf reagiert und hat dann sofort gelb gezeigt. Das ist natürlich dann am Ende des Tages auch einfach eine Art und Weise, wie man sie sich das als Spieler auch nicht wünscht. So, also ich finde schon, dass dann da auch Kommunikation stattfinden sollte. Wir kennen jetzt die andere Seite des Schiedsrichters in der Form nicht so genau. Aber ich finde, man muss schon irgendwie in einer vernünftigen Kommunikation sein. Und wenn der Schiri dann auch immer sagt, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg und lass mich in Ruhe. Ja, also dann birgt das ja automatisch irgendwann Konfliktpotenzial.
Ja, so, das,
und
das
dementsprechend gipfelte das dann auch so ein bisschen in dieser Szene. Nun gut, er hat ihn nicht gegeben. Ist am Ende des Tages, glaube ich, dann auch müßig. Selbst da beim Kontakt kann Holstein den Ball irgendwie noch 4-mal klären.
Richtig.
So, ob das dann jetzt so diese alles entscheidende Szene war, man hängt sich daran, finde ich, gerne so auf. Aber am Ende des Tages ist auch das eine Ausrede, warum man vorher nicht die Leistung gebracht hat. Ne? So, und ich finde, da muss man eher ansetzen, anstatt zu sagen, oh, muss man unbedingt Elfmeter geben.
Ja, Ja, finde ich auch. Maximal bitter natürlich, dass im Gegenzug dann das 2-4 fällt, was die Entscheidung ist, wo vorher das Momentum deutlich auf Kieler Seite war. Von Bielefeld kam ja in der zweiten Halbzeit dann nach dem 3-0 kaum noch was.
Nee, nicht mehr so wirklich viel.
Insgesamt sowieso fand ich Bielefeld relativ harmlos, also stark in den Umschaltsituationen und sehr effektiv vorm Tor. Aber ansonsten jetzt eigentlich keine Mannschaft, von der du was zu befürchten hast. Aber sie sind halt so kaltschnäuzig gewesen, dass was Holstein ja auch gegen den HSV zum Beispiel in der Anfangsphase abgegangen ist und setzen dann halt die Tore und dann ist es am Ende auch kein unverdienter Sieg für Bielefeld.
Definitiv nicht, aber ich finde auch da muss man wieder sagen, was lässt Holstein Bielefeld für Räume, um überhaupt zu kontern, ne? Mhm. Also beim 1-0 auf der linken Seite, erst wird die Flanke nicht verteidigt, dann kommt der Ball in die Mitte, dann wird da irgendwie Ping-Pong gespielt, so, das zeugt alles davon, dass man nicht wach ist, dass man nicht hundertprozentig bei der Sache ist. Beim zweiten Tor von Yanni Serra gruselt es mich immer noch, ich weiß nicht, wen Patrick Erras da verteidigen wollte, aber vorverteidigen ist dann im Zweifelsfall schon mal sinnvoll, und dann im Zentrum natürlich auch Spieler zu übergeben, ne? Dass ein Yanni Serra mit über 1,90 und gefühlten 2 Meter jetzt nicht kopfballschwach ist, sollte, glaube ich, jedem einleuchten.
Ja, und gleichzeitig gehen Marvin Schulz und Timo Becker auch gar nicht richtig in dieses Duell.
Genau,
ne?
Sie sich nicht absprechen, weil halt nicht der Stürmer klar übergeben wird und dadurch entsteht halt diese Lücke, ist fast eine Kopie des Tores von Robert Latzel, wo Patrick Erras und Hauke Wahl waren, Kirkeskov und Hauke Wahl sich nicht vernünftig absprechen, obwohl auch da wiederum der Ball vorher verteidigt werden muss. Also, dass du schon die Flanke verhinderst. Ich meine, Robin Hack hat da, glaube ich, 3, 4, 5 Sekunden Zeit, um sich den Ball zurechtzulegen. Ja. Und das ist einer der besten Spieler der zweiten Liga. Also, worüber reden wir am Ende des Tages? Dass der da eine perfekte Flanke auf dem ersten Pfosten schlägt, das ist klar. Das ist sein täglich Brot. Und da schließt sich dann wieder der Kreis, sind wir wieder bei der Entschlossenheit, ne? Die halt einfach fehlt. Wenn du unbedingt das verteidigen willst, wenn du da raufgehen willst, wenn du ihn an der Flanke hindern willst, dann machst du das auch so.
Gleichzeitig sieht man auch, es sind genau wie beim Elfmeter, das ist eine mitentscheidende Szene, definitiv, weil es um Elfmeter oder nicht und den mögliches 3-3 geht. Gleichzeitig ist es so wie bei den Gegentoren im Kleinen, es sind immer Fehlerketten. Ne? Es ist immer eine Verbindung aus mehreren Einzelsituationen, die sich dann zu diesem Gesamtbild verbinden. Der Elfmeter ist ein Faktor, aber du darfst natürlich auch nicht in dem Sinne so 0-3 in Rückstand geraten. Das in der Mitte den Kopfball nicht vernünftig zu verteidigen, ist dann der letzte Fehler sozusagen, aber vorher muss natürlich die Flanke schon verhindert werden oder zumindest erschwert werden. Das reicht ja in vielen Fällen schon, dass man ein bisschen dran ist.
War ja mehr Begleitschutz.
Genau,
gerade beim 0-2 und auch beim 0-3. Ich meine, das ist so ein einfacher Heber einfach, der jetzt auch irgendwie gerade mal 4-5 Meter fliegt so und quasi alles ausgehebelt dadurch.
Ja, vor allen Dingen auch ein richtiger Lupfer. Ne? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Mittelfeld so einen richtigen Lupfer gesehen habe. Das war ja kein Chipball oder so, sondern es war wirklich so wie früher beim Lattenschießen.
Du wusstest auch ganz genau, wo der Ball runterkommt. Ja, ja. So und trotzdem ist Holstein da nicht hinterhergekommen. Ne?
Ja.
Und da siehst du dann einfach, wenn du halt schlecht organisiert bist, dann hinten, dann kriegst du selbst solche Tore.
Ja.
Na? Richtig. Und das fand ich dann am Ende des Tages schon erschreckend. Du hast es ja in deinem Kommentar richtig geschrieben. Das ist dann auch einfach nicht zweitligatauglich. Ja. Also in der Art und Weise, wie man es dann verteidigt. Und das muss man auch klar so ansprechen.
Ja.
So, also das, da haben die Spieler, glaube ich, auch selbst einen anderen Anspruch an sich. Ob das nun ein Hauke Wahl ist oder ein Timo Becker oder ein Patrick Erras. Es reicht aber auch nicht jede Woche immer davon zu sprechen, dass man diesen anderen Anspruch hat.
Das stimmt.
Ne?
Man muss
es auch irgendwann mal auf den Platz bringen.
Genau. Und die haben ja haben ja auch schon gezeigt, dass dir deutlich mehr Qualität vorhanden ist und dass sie auch in der Lage sind, es auf den Platz zu bringen. Nur das ist natürlich dann auch eine Frage der Konstanz, das Woche für Woche abzuliefern, weil in dieser zweiten Liga ist nun mal jedes Spiel erstmal eine 50-50-Geschichte.
Ja.
Jeder kann jeden schlagen. Der Faktor Tagesform ist, glaube ich, deutlich größer als in der Bundesliga zum Beispiel. Und insofern musst du dann einfach liefern. Und das tut Holstein im Moment nicht. Nun haben sie Länderspielpause, um da weiter dran zu arbeiten, nochmal die Stellschrauben nochmal ein Stück weiter zu drehen. Mögliche erste Ergebnisse am Donnerstag in Rothenburg-Wümme.
Ja.
Nein, sie spielen nicht gegen, ich weiß gar nicht, wie heißt der Verein aus Rothenburg? Das hätte man vorbereiten müssen. TSV Rothenburg-Wümme, ich weiß es nicht. Ich habe einen Bekannten davon, ich muss nochmal fragen. Nein, sie spielen in Rothenburg gegen Eintracht Braunschweig.
Ja.
Ligakandidat, der nach einem unglücklichen Start mittlerweile deutlich besser in der Spur ist. Es geht über 120 Minuten, also da auch nochmal extra Schicht
sozusagen. Wird lange ordentlich Strecke gemacht.
Genau, und möglicherweise, wie immer, diese Testspiele, auch in Länderspielpausen, ein Schaufenster für die Jugend, für die Talente, für
definitiv,
die Perspektivspieler.
Ja. Das hat man schon gestern am Dienstag im Training gesehen, dass Marcel Raptor, Spieler wie Nico Carrera, Marcel Benger, Lukas Wolf, Niklas Niehoff oder auch Colin Kleine-Bekel, der jetzt das erste Mal, bis das zweite Mal im Training, aber das erste Mal jetzt lang auf eine Woche Sicht bei den Profis dabei sein wird, gesehen, dass Marcel Rapp sich die jetzt ganz genau anguckt und auch wieder dazu holt. Er hatte ja einige Spieler auch mit im Trainingslager bei den Profis in Österreich, in Zell am See, und ist dann jetzt davon ein bisschen abgekommen während der Saison und hat die bei der U23 spielen lassen, weil bisher auch tatsächlich keiner so heraussticht, dass man jetzt sagen müsste, okay, der ist jetzt wirklich Kandidat, dass er bei den Profis dauerhaft auch Einsatzzeiten bekommt, und deswegen ist das schon auch aus meiner Sicht auch sinnvoll, die in der U23 spielen zu lassen. Aber du musst natürlich, und das ist dann das Entscheidende, wenn du auch als Holstein Kiel sagst, du möchtest auch Talente fördern und du möchtest irgendwie Spieler auch rausbringen, dann sind natürlich das jetzt die entscheidenden Momente, wo du sie auch dazu holen musst. Mhm. Und klar, wenn da einer gegen Braunschweig irgendwie gut performt, das Fußballgeschäft ist irgendwie so schnelllebig, dann kannst du auch mal ganz schnell länger bei den Profis trainieren, dann kannst du auch mal ganz schnell irgendwann oben reinrutschen.
Also auch Konkurrenzkampf für die Ligamannschaft, so ein bisschen zumindest, also ein bisschen nochmal so ein
Also Minimum bringen sie Intensität und unbedingt einen Siegeswille mit rein. So, und das sind ja wieder die Punkte, die Holstein im Moment so ein bisschen fehlen. So, und für die Jungs ist es natürlich ein Traum, irgendwie oben mit dabei sein zu dürfen, irgendwie mit den Profis zu spielen, im Zweifelsfall sogar noch ein Trikot zu bekommen, wo sein eigener Name dann irgendwie draufsteht. So, und die brennen einfach, ne? Die werden alles reinwerfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, und das stachelt dann vielleicht auch mal den einen oder anderen an, der sonst denkt, er hat vielleicht immer einen Stammplatz sicher, ne? Weil sonst kein anderer da ist oder keiner von hinten Druck macht. Und das kann auch schon noch mal was bewirken, ne? Die bringen noch mal einen anderen Ansatz rein, die denken dann vielleicht auch noch mal anders, entstehen vielleicht auch Fehler, die sie selber machen, die dann wiederum in der Gesamtkonstellation dazu führen, dass man seinen Horizont dann erweitert und so weiter und so fort. Also bin da totaler Fan von, auch junge Spiele immer wieder zu integrieren. Das muss natürlich dann auch passen, aber jetzt ist der passende Zeitpunkt dafür.
Das stimmt. Und auch unterschiedliche Voraussetzungen bei den Nachwuchsperspektivspielern. Also Nico Carrera war ja in der letzten Saison schon dran oder eigentlich schon in der Rückrunde eigentlich ein fester Bestandteil.
Wir haben Jonas Sterner ganz vergessen.
Wie konnten wir? Ganz genau. Also da ist ja, der ist auch im Moment in so einer kleinen Talsohle. Haben wir auch vor einigen Wochen mit ihm gesprochen drüber, was ja bei jungen Spielern ganz normal ist.
Ich wollte gerade sagen, das gehört ja auch dazu.
Genau.
Also du kannst ja auch nicht von einem 19-20-Jährigen erwarten, dass der auf dem gleichen Level performt wie ein Luis Højbjerg oder ein Hauke Wahl, die Jahrzehnte Erfahrung haben und ja auch mit der Zeit dann gewachsen sind. Also ich finde, das muss man jungen Spielern auch zugestehen.
So. Ja, die Welt, die Ausschläge sind größer einfach, ne?
Ja.
Die Konstanz ist noch nicht so da, es geht dann vielleicht schnell hoch, kann aber auch schnell wieder runtergehen, da muss man erstmal wieder rauskämpfen und so weiter. Also für die auch eine Gelegenheit jetzt da nochmal zu zeigen, auch falls in der Regionalliga, in der U23 ja dieses Jahr nicht so wie am Schnürchen läuft wie in der vergangenen Saison. Da steht jetzt das wichtige Spiel gegen Kickers Emden auf dem Programm. Tabellenletzter, was man auf jeden Fall gewinnen muss, um sich der Abstiegssorgen irgendwie langsam zu entledigen.
Sollte man jedenfalls.
Genau, also
Also ich glaube, das ist so ein klassisches 6-Punkte-Spiel,
wie man so schön sagt. Ja, ne? ganz richtig. Kickers Emden, auch so ein, in der Regionalliga. Damals, als Holstein mit der ersten Mannschaft noch in der Regionalliga gespielt hat, Dauergast im Holsteinstadion. Einer von den Regionalliga Nord arrivierten Clubs damals, ja.
Lange ist es her.
Das ist ein bisschen her, das stimmt. Das ist so ungefähr 13, 15 Jahre her.
Da war ich ja fast noch nicht geboren. Da war ich, vor 15 Jahren war ich 8 Jahre alt.
Ja, gut, okay, guck mal. Ich halte mich immer für jung, da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Ich will, dass Opa hier wieder sitzt, alleine wegen des Alters und ich sagen kann, ich bin der Junge. Mann.
Ja, da kann ich jetzt nichts gegen tun. Der weilt genau, in seinem wohlverdienten Urlaub auf Sylt und so lässt sich hoffentlich bei Gosch die Garnelen schmecken.
Eine andere Küste zwischen den Meeren, aber wie auch immer. Wir gucken nach vorne, nicht nur aufs Testspiel, wir gucken auch ein bisschen nach vorne in Richtung Hansa Rostock. Wir werden da nächste Woche natürlich nochmal eingehen darüber sprechen. Aber so ein kleiner Ausblick, du hast es gesagt, Rostock, sehr intensive Spielanlage, ich versuche es jetzt mal politisch korrekt zu formulieren, eine sehr hohe Aggressivität sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen, deutlich bei Hansa Rostock vorhanden. Da wollen wir mal schauen, wie das hier dann abgeht an dem Wochenende. Gleichzeitig muss man auch sagen, Hansa Rostock ist deutlich heimstärker als in der Fremde. Jetzt am Wochenende das Duell gegen Magdeburg gewonnen. Muss man mal sehen. Kann man jetzt anderthalb Wochen vorher schlecht einschätzen, was das für ein Spiel wird?
Ja, also grundsätzlich muss man, glaube ich, zu Hansa Rostock nicht so viel sagen, ne? Also man hat letztes Jahr aus Holsteins Sicht leidig gesehen, wie man zweimal deutlich dann am Ende irgendwie verloren hat. Und das war auch so ein Punkt, den Luis Holpi so ansprach, dass man da durchaus doch nochmal wieder was gut zu machen hätte, wo ich dann auch sehr bei ihm bin. Auf der anderen Seite weiß man bei Rostock eigentlich ganz genau, was auf einen zukommt. Ne? Die sind intensiv, die sind gallig in den Zweikämpfen. Bei ihren Heimspielen sind sie angestachelt von auch einem geilen Publikum, muss man am Ende des Tages auch mal sagen. Das ist natürlich auch einfach dann eine Wucht. Das können wenige Vereine in der zweiten Liga so in der Art und Weise bieten. Bei normalen Spielen, vielleicht der HSV und Kaiserslautern kommen da vielleicht noch hin, so von dieser Fankraft, aber ansonsten geht da nicht mehr allzu viel in der zweiten Liga. Und die kommen über ihre Intensität und das wird der Punkt sein für Holstein. Ne? Da wird sich das Spiel dann entscheiden in den Zweikämpfen und Tiki-Taka hilft da eher nicht.
Nee,
eher da musst nicht, du reinhauen und reinklotzen.
Genau, konsequent. Erst die Räume bespielen im Mittelfeld, was Holstein ja gegen Bielefeld gut gemacht hat, dann aber auch die Strafräume mit Wucht bespielen und die Chance dann auch mal nutzen, ne? Wenn wir noch mal ein kleines Streiflicht zurück auf Bielefeld, 31 Torschüsse am Ende sind es zwei und 12 gute Chancen, glaube ich, aber das ist ja immer so ein bisschen.
Expected Goals wert von über 3, ich glaube 3,2 sie, also richtig, das ist, also wenn man sich die Statistik anguckt, eigentlich unfassbar, dass man da verliert, ne? Ja. Aber ja, was bringen dir 31 Torschüsse, selbst wenn 20 aufs Tor sind, wenn du halt nur 2 machst?
Ja, ne? Genau, das ist der Gradmesser Effektivität, da muss auf jeden Fall mehr her. Wir werden sehen, ob das gegen Rostock dann klappt. Anstoß Sonnabend in einer Woche, 13 Uhr zur Mittagszeit. Wie schon in den vergangenen Heimspielen ohne Flutlicht mittags. Normalerweise ist ja das Flutlicht auch am Tage an, alleine schon wegen der TV-Anstalten.
Aber ist eigentlich auch völlig gaga, ne? Dass man irgendwie tagsüber, wenn Sonnenschein gut im Winter ist, das nochmal was anderes.
Ja.
Aber Stand jetzt haben wir ja noch Minimum ein paar Sonnenstrahlen. Noch
ist Sommer bis übermorgen.
Ich wollte gerade sagen, die uns etwas Vitamin D gönnen. Ja. Also von daher ist das ja eigentlich grundsätzlich schon mal völlig gaga, dass du da
das stimmt.
Unabhängig des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der dadurch resultierenden Energieknappheit, dass man bei Tageslicht irgendwo Licht anknipst. Ja. Also da würde jeder normale Mensch dir aus umwelttechnischen Gründen sagen, hast du irgendwie hast du alle Lampen an, oder?
Genau.
So ungefähr. Ja, also es ist, glaube ich, dann auch jetzt einfach ein notwendiger Schritt.
Genau, so ist es jetzt unter dem Hintergrund der Energiekrise, sucht auch Holstein Einsparpotenzial und hat so einen Maßnahmenkatalog, sage ich jetzt mal, so einen kleinen, sich überlegt. Muss er dazu sagen, es gab ja gleich, als die erste Welle sozusagen kam, es müssen alle Energie sparen, hat ja die Bundesliga sich gleich irgendwie eine Ausnahmeregelung rausgepickt, auch was Werbebanden und so weiter angeht. Und nur hat man aber mit den TV-Anstalten ja auch gesprochen und die haben gesagt, geht auch ohne Flutlicht. Also das ist jetzt eine erste Maßnahme. Zu Mittagsspielen und Nachmittagsspielen wird das Flutlicht im Holsteinstadion nicht mehr angemacht. Nach den letzten Spielen.
Außer es wird dunkel.
Außer es wird dunkel, ja.
Ich glaube, dann darf man schon.
Ja. Nach den letzten Spielen, vor allen Dingen in der Defensive, möge sich ja vielleicht mancher Kieler-Fan wünschen, dass man auch abends ohne Flutlicht spielt, um das Elend nicht sehen zu müssen.
Das hast du jetzt gesagt. Ja, das war eine kleine Spitze jetzt. Ja.
Genau, gleichzeitig auch in Pohlensdorf zum Beispiel wird jetzt komplett umgerüstet. Also im Holsteinstadion haben wir ja schon eine moderne LED-Anlage gleich. Es wird jetzt auch im Nachwuchsleistungszentrum inklusive City Fußball Park in Pohlensdorf passieren.
Ist schon passiert, oder tatsächlich.
Ist in der letzten
Woche passiert. Die Profitrainingsplätze hatten ja schon länger Flutlicht im Zuge des Umbaus, glaube ich, vor 2 Jahren. Ja. Und jetzt wurden der Kunstrasen und auch der Platz vorne direkt am Gebäude auch noch umgerüstet. Mhm. So, und ist, glaube ich, auch irgendwie ein überfälliger Schritt, unabhängig der Energiekrise, weil diese Halogenlampen, die brauchen nicht nur irgendwie 20 Minuten, bis sie auf voller Lichtstärke sind, sondern die verbrauchen auch einfach unfassbar viel Energie und sind auch extrem umweltschädlich. So, und LED-Flutlicht hat sich durchgesetzt, ist sofort da, hat eine, weiß gar nicht, das müssen jetzt die Hersteller sagen, um wie viel höhere Überlebensdauer auf die Jahrzehnte gesehen. So, und da sparst du unabhängig vom Strom ja allein dann irgendwann schon den Austausch dieser Lampen, ist ja schon extrem teuer.
Ja, genau. Also es geht, muss man auch sagen, es geht ja um zwei Sachen. Es geht einmal darum, Energie zu sparen, einfach um des Einsparens Willens, aber natürlich auch um Knete. Ne? Ja. Das muss man auch sagen. Das ist wird ein immer größerer Faktor.
Das stimmt, obwohl da die Frage sein wird, wie viel Knete am Ende tatsächlich gespart werden wird, weil aufgrund der gestiegenen Preise, also ich meine, wir hatten das jetzt bei uns im Text mal ein bisschen aufgedröselt, 511% gestiegener Gaspreis im Vergleich zu vor einem Jahr. Das hätte sich ja keiner vorstellen können. Ja. Mir war allerdings auch tatsächlich vorher nicht bewusst, dass der Gaspreis gerade mal bei 6,1, also bei gerade mal 6 Cent lag. Mhm. So ist ja eigentlich auch völlig gaga. Da sieht man mal, wie günstig dieses russische Gas war und weshalb das so lukrativ war. Ne? Jetzt sind wir bei 37 Cent.
Ja.
Das ist dann schon doch nochmal ein deutlicher Unterschied.
Das ist richtig, das stimmt. Also geht es ein bisschen wie in der Corona-Pandemie quasi. Es geht nicht um wirklich Gelder freimachen für andere Dinge, sondern es geht darum, Verluste zu minimieren.
Ich wollte gerade sagen, ja, also muss eher geschaut werden, dass du möglichst den Schaden abwendest, so bei den gestiegenen Preisen. Ich meine, VIP-Bereich, Rasenheizung, Kabinen, also früher war das vielleicht mal ein probates Mittel in der Gästemannschaft, die warme Dusche abzudrehen.
Absolut.
hab ich mir sagen lassen.
Ja, bei Niederlagen im Holsteinstadion war die Gästedusche ab und zu mal kalt. Das ist ja vielleicht auch eine Maßnahme, um die Heimstärke nochmal ein bisschen in Gang zu kriegen.
Musst du dann aufpassen im Winter, dass dir nicht dann während des Spiels noch das Wasserrohr platzt.
So,
dann kannst du in der Mixzone duschen.
Ja, das stimmt.
Das wäre vielleicht dann auch was. Ja. Das hat dann sowas von Gemeinschaftsdusche. Da zeugt dann vielleicht die Körperwärme wieder näher.
Oha.
Ne?
Oha.
Das ist dann... Ja, aber das müsste dann wahrscheinlich die letzte Maßnahme sein.
Das ist die allerletzte Maßnahme. Ja. Geplatztes Rohr oder Abstieg. Also da nimmst du das Rohr. Das ist
Sieg oder Spielerbruch.
Das ist klar, so ungefähr, genau. Also, wir werden mal versuchen, bei den nächsten Heimspielen, sollte es denn Kieler Niederlagen geben, mal bei den Gästen am Montag danach nachzufragen, ob die Dusche warm war oder kalt.
Ich gehe stark davon aus, dass sie warm war. Im Moment freust du dich aber auch ja fast wieder eher über eine kalte Dusche. Also wenn du 19 Minuten auf dem Platz standst und dir hat die Sonne auf dem Pelz geschienen, Luis Holpi sagte das jetzt gestern auch nach dem Training, meine Fresse, heute Morgen hatte ich noch einen Winterparker an und jetzt sind 40 Grad.
Ja.
So, das ist dann als Spieler manchmal auch nicht so angenehm, dieses Hin und Her.
Da gucken wir mal, wo uns das Wetter hinführt in der nächsten Zeit. Das Spiel gegen Rostock ist ja dann schon Herbst. Da ist ja dann schon.
Stimmt, ja. Also. Und Präsident Steffen Schneeklot hofft auf keinen Schnee.
Kein Schnee, ja. Nee, das wäre unglücklich. Da haben wir aber dieses Jahr ja vielleicht ein bisschen, zumindest in diesem Kalenderjahr, ein bisschen weniger Risiko, da ja diese hervorragende Pause ansteht. Ligaspiel für Holstein am 13. November, glaube ich. Und danach ist dann erstmal 2,5 Monate Pause.
Eigentlich unfassbar, ne? Also, ich frage mich jetzt schon, was macht man in diesen 2,5 Monaten auch als Spieler, ne? Wenn du nicht zur WM fährst, du kannst ja auch nicht die ganze Zeit in der Nase bohren. Du musst ja weiter trainieren, aber auf was trainierst du hin?
Ja.
Du kannst auch kein Testspiel machen, weil die meisten Mannschaften haben auch irgendwie machen ja dann auch irgendwie frei. So Wintertrainingslager geht ja auch kaum richtig, nee, weil du ja auch nicht die Spieler, die jetzt bei der Nationalmannschaft sind. Gut, Holstein hat dieses Problem jetzt nicht so extrem wie andere Mannschaften, aber frag mal beim HSV zum Beispiel nach. So, die haben immer noch irgendwie über 10 Nationalspieler. So, mit wie vielen Leuten wollen die denn bitte trainieren und mit wem willst du dann ins Trainingslager fahren? Du kannst ja auch nicht zu den Spielern sagen, die WM spielen, ja, dann komm mal jetzt drei Tage, nachdem du wieder da bist, da aus Katar und da auch eine Odyssee erlebt hast, in vielerlei Hinsicht, komm mal jetzt ins Trainingslager hier nach Portugal. Das ist ja auch völlig gaga.
Also das wird interessant. Vielleicht gibt's so eine Mini-Zweite Liga, dass die alle gegeneinander untereinander testen.
So ein Testspiel-Tourismus.
Das werden wir beobachten. Zwei Monate haben wir noch Zeit. Gucken mal, was da rauskommt. Aber das ist alles erstmal Zukunftsmusik. Die nähere Zukunft, Gegenwart und nähere Zukunft interessiert uns mehr. Donnerstag, 14 Uhr, Testspiel Holstein gegen Braunschweig. Braunschweig gegen Holstein. Also ich glaube, Braunschweig ist näher dran. Ich glaube, es ist Braunschweig. Oder es ist ziemlich auf der Hälfte. Man weiß es nicht.
Ja, es ist ein Tick. Es geht ja so Richtung Bremen. Ja, genau. So ein bisschen.
Also, Braunschweig-Holstein wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich eher so rum.
Dann ein freies Wochenende. Und dann gucken wir mal, was sich bis nächste Woche noch ergibt, was wir euch dann im Hinblick auf das Heimspiel gegen Hansa Rostock mit auf den Weg geben können.
Ich glaube, wir werden was finden.
Davon gehe ich fest aus. Es wird wieder einiges passieren bei Holstein. Ich sage vielen Dank für deinen Besuch. Kleine Einschätzung hier der Holstein-Lage. Wir beobachten, du fährst nach Rotenburg, wirst das Testspiel dir angucken. Wir werden euch da natürlich auch versorgen. Es ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir werden aber Live-Ticker anbieten und natürlich Spielbericht. Ihr könnt das alles auf KN Online verfolgen, wenn ihr mögt. Die nächsten Tage werden wir da natürlich euch weiter auf dem Laufenden halten und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder im Podcast bei Holstein 1:1. In diesem Sinne, bleibt draußen, genießt die letzten zwei Sommertage und hoffentlich noch ein paar mehr Sonnentage. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.